also hier ihre Selbsttätigkeit zu eröffnen. Und dasselbe trifft natürlich bei der Sexualität zu. Dieser ganze Bereich ist heute derartig von Gewalt beherrscht, weil natürlich die konkrete Lage die ist, dass eben bei diesem habitualisierten Ich, was die Menschen haben, es außerordentlich schwierig ist, Sexualität als etwas zu leben, was heißt, Regungen zu folgen, nicht Anmutungen zu folgen. Dazu muss man also selber eine Kunst entwickeln, also Leib zu sein, und zwar als die Natur, die wir selbst sind, das ist eine Kunst.
Ja, Adorno hat für sich natürlich auch angesichts seiner ganz konkreten lebensgeschichtlichen Situation für das einzig Machbare die Reflexion gehalten. Aber wie Rebentisch, der Direktor des Instituts für Stadtgeschichte hier in Frankfurt, hier in diesem Raum kürzlich anhand eines neuen Fundes klar machte, ist das für ihn ja wohl auch für ihn, also bei Horkheimer gibt es schon einiges darüber, aber auch bei Adorno, nicht immer so der Fall gewesen. Angesichts der Rapallo-Situation Ende der 20er Jahre, angesichts auch seiner Erfahrungen hier, die dann über Thomas Mann auch in den Faustus eingegangen sind, der Tage für neue Musik hier in Frankfurt, hat er durchaus eine Chance, für eine alternative gesellschaftliche Entwicklung gesehen, würde ich meinen. Die war natürlich angesichts von Stalinismus und Faschismus, Spätkapitalismus, verstellt. Und die Chancen, die sich dann am Ende des Fordismus ergeben haben, hat er nicht mehr produktiv aufnehmen können. Aber das gilt ja nicht für die ältere kritische Theorie, wie Sie schon gesagt haben, insgesamt. Wobei ich mich frage, weshalb man hier in Frankfurt ältere kritische Theorie sagt. Ich kenne keine neuere. Auch hier, meine ich, wäre wieder eine bestimmte historische Chance gewesen zu einer alternativen Entwicklung. Und dass dieses Moment auch in seinem Denken zentral war, zeigt ja seine lebenslange Auseinandersetzung mit der 11. Feuerbach-These, wo er dann die Marx'sche Erfahrung der 48er-Phase und dann nochmal der Pariser Kommune aufgreift, wo bestimmte Möglichkeiten da waren, aber es waren eben gesellschaftliche Möglichkeiten. Und das ist, glaube ich, auch für die kritische Theorie da, also wir können diese Chancen nicht reproduzieren. Um das Haeckelsche Gleichnis, was Sie gebracht haben, aufzugreifen, also wir haben die Kiemen ein für alle Mal verloren und auch die Wale müssen per Lunge atmen, auch wenn sie wieder ins Wasser gehen. Also wir können diese Chancen nicht wieder ergreifen, auch nicht die von der APO oder von der Hippie-Bewegung. Die sind vertan. Und vor diesem Hintergrund halte ich jeden Versuch verfehlt, auch Lippische Versuche, die kritische Theorie sowas wie für individuelle Techniken der Wiedergewinnung der Leiblichkeit, Überwindung des Schmerzes oder was auch immer da sein mag, in Dienst zu nehmen. Ich glaube, das würde zentral diesem Anliegen widerstreben. Und um noch eine Anregung aufzugreifen von Ihnen, also Gunzelin Schmidt-Nöhr brachte mich natürlich dann zu Alfred Lorenzer und seiner nachgelassenen Vorlesung, die jetzt erschienen ist. Da sagt er ja expressis verbis, auch genau diese Fragen von Konstitutionssubjektivität, auch unter dem Aspekt der neueren neurophysiologischen Untersuchungen und der Freudschen Einsichten aufgreifend. Der Mensch ist von Natur aus ein soziales Wesen. All das, was da Verarbeitungen sind, sind jeweils sozial- und kulturspezifisch. Deshalb können alle Übernahme von bestimmten Techniken, ästhetischer oder sonstiger Art, fremder Kulturen, hier meine ich nur formell sein, oberflächlich, an die jeweilige gesellschaftlich vermittelte Leiterfahrung, die wir haben, Erfahrung des Schmerzes, können Sie eben nur oberflächlich heran, weil Sie die nicht aufzuarbeiten in der Lage sind. Also diese Regressionstechniken, die da sind, sind für uns, glaube ich, nicht so übernehmbar.
Ja gut, ich stimme Ihnen im Wesentlichen zu und es ist auch ganz richtig, dass Sie jetzt, was das Denken von Horkheimer und Adorno angeht, selber eine geschichtliche Dimension mit einbringen. Das muss man sich natürlich nochmal anschauen. Im Übrigen auch das mögliche Biografische. Es hat mir sehr leid getan, dass ich diese große Biografie von Müller-Dohm nicht zur Hand haben konnte, jetzt bei der Ausarbeitung des Textes. Ich könnte mir denken, dass man da vielleicht auch aus der Biografie von Adorno noch einiges zu dem Thema beitragen könnte. Aber vor allem, dass also was die realgeschichtliche Entwicklung angeht, muss man eben sehen, dass also Horkheimer und Adornos Theorie sich auch damit gewandelt hat. Also mit dem ersten Aufsatz von Horkheimer über traditionelle und kritische Theorie, da muss man sagen, dass also dann noch eine ganz andere Perspektive auf mögliche gesellschaftliche Veränderungen drin war. Und das hat sich für Adorno als Person immer mehr und mehr zugezogen, leider. Natürlich muss man fragen, so, und was sagen wir heute? Natürlich muss, also gerade leben wir ja in einer Situation, die gesellschaftstheoretisch völlig alternativlos ist. Nicht so, es gibt ja überhaupt keine Konzepte von gesellschaftlicher Veränderung mehr. Und da müsste man wirklich entschieden drüber nachdenken, was da eigentlich notwendig und möglich wäre.
Könnte Ihr Leib als Erfindung nicht eine Antwort darauf sein? Könnte der Leib als Erfindung nicht eine Antwort darauf sein? Ja, als Fluchtpunkt.
Also ich weiß nicht, ich zögere das gleich wieder gesellschaftstheoretisch zu verallgemeinern. Ich meine, ich habe also mit diesen Überlegungen natürlich primär mit der Subjektkonstitution des einzelnen Menschen zu tun. Ich meine, die Anknüpfung, die ich vorhin selber gemacht habe, gesellschaftstheoretisch für solche Gedanken, die liegt eben eher bei Marcuse in Eros and Civilization. Aber darüber also müsste ich nachdenken, ob ich... Ja, aber ja, wie gesagt, ich würde da, also müsste ich drüber nachdenken, wie weit ich bereit wäre, sowas gesellschaftstheoretisch. Gut, ich meine, es ist so, ich habe ja vorhin gesagt, dass solche Überlegungen, die ich jetzt angestellt habe und im Graduiertenkolleg in Darmstadt anstelle, die sind eben primär solche, die eher die vernachlässigten Punkte der kritischen Theorie behandeln. Die kritische Theorie ist eben primär eine kritische Theorie der Gesellschaft. Und wenn man sich jetzt mehr auf die dunklen Flecke von Technik und Natur begibt, kann es leicht kommen, dass da natürlich eine gewisse Vernachlässigung wieder der anderen Seite zu konstatieren ist. Aber ich meine, das ist einfach notwendig, dass man danach fragt, ist eine kritische Theorie von Natur und von Technik möglich? Denn dass sie notwendig ist, liegt, glaube ich, auf der Hand. Denn also, dass die Natur das zentrale, eben auch gesellschaftliche Problem ist und nicht nur unser individuelles, ist klar. Und dass die, sagen wir mal, rabiateste und virulenteste gesellschaftliche Entwicklung im Grunde die technische Entwicklung ist im Moment, das ist wohl auch klar.
Ich kann da jetzt nicht anschließen, aber weil der Leib im Zentrum stand und ich den Gedanke von Adorno selber aufgegriffen habe, es fehlt an einer Soziologie des Sportes, möchte ich Sie doch darauf hinweisen, dass Sie in allen Städten, und wenn man das mal systematisch betreibt wie ich, dann wird einem geradezu schummrig, große Marathons angesetzt werden für die kleinen Leute, dass der sportifizierte Körper ein Angebot bekommt, Demokratie theoretisch und praktisch auch relevant, nämlich die Elite, die läuft, es kostet sie 50 Euro, an einem dieser Städtemarathons teilzunehmen, kriegen sie Urkunde und alles, kriegen keine Tests vorher als Zulassungskategorie und 20.000 Leute melden sich an, die dann die 42 Kilometer unterstützt von ihrem Betrieb, von der Familie, von ihren kleinen Kindern versuchen.